Claudia, ich würde gerne mit einer kurzen Geschichte in unserer Podcast-Folge starten. Und zwar war ich ja letztens bei dir, weil ich einen Kontakt gebraucht habe. Und dann ist mir dann ein Haufen an Visitenkarten aufgefallen, über die wir uns sehr amüsiert haben, weil das so viele sind und ich wirklich nicht gepackt habe, dass du so viele Visitenkarten hast. Und dann hast du mir von dem LinkedIn-QR-Code oder der LinkedIn-Visitenkarte erzählt, die ich tatsächlich noch gar nicht kannte. Vielleicht erzählst du kurz, was die ist und wie man die nutzt.
Content Audit, der Deep Dive mit der Content Agentur Austria.
Also ich finde es total spannend, diesen QR-Code auf LinkedIn zu verwenden. Aus folgendem Grund, mir passiert es total oft, dass ich meine Visitenkarten vergesse.
Ja, verständlich.
Und dann hat man vielleicht gerade jemanden kennengelernt auf einem Event oder irgendwo bei einem netten Treffen. Und dann möchte man gerne den Kontakt austauschen. Deswegen, was ich dann mache, ist, ich gehe auf LinkedIn, gehe in die Funktion Suche. Da gibt es dann so einen Button ganz, ganz rechts oben, der wie ein kleines Viereck ausschaut. Das ist ein QR-Code. Und wenn man dann draufklickt, dann entsteht ein eigener QR-Code von einem selbst. Und der andere gegenüber kann das sofort abscannen. Und dann hat man sich sozusagen schnell connected und man verliert die Visitenkarte dann eventuell auch gar nicht mehr.
Ja, vor allem muss man die dann auch nicht irgendwie mitschleppen oder irgendwo auf einem Ort sammeln, wie du es auf deinem Arbeitsplatz
exakt
gemacht
und
hast.
Wir als Frauen manchmal tauschen mal Taschen und so weiter und so fort. Dementsprechend ist das manchmal komplex, aber die Voraussetzung dabei ist, dass man das Profil auf LinkedIn aktualisiert hat. Das heißt, wenn man auf das Profil geht, muss man sofort verstehen, wer ist man, was macht man und vor allem, was sind die Stärken von einem.
Ja, absolut. Und ich finde, das ist auch die perfekte Überleitung zu unserem heutigen Thema. Und damit würde ich sagen, herzlich willkommen zu der neuen Podcast-Folge von Content Audit, dem Deep Dive mit der Content Agentur Austria. Ich spreche heute mit Claudia. Claudia ist im Business Development bei uns und ich bin für Social Media und die Content-Produktion zuständig. Und warum sprechen wir heute über Corporate Influencing? Weil Claudia und ich beide ein Corporate Influencer-Programm oder Projekt gemacht haben, schon bei uns im Unternehmen, aber separat voneinander. Und wir würden uns heute gerne über unsere Erfahrungen austauschen und vor allem haben wir natürlich auch einen Generationenunterschied. Claudia ist Millennial und ich bin Gen Z und da würden wir gerne ein bisschen darauf eingehen, was unsere unterschiedlichen Herangehensweisen vielleicht waren. Und da würde ich gleich auch mal mit der ersten Frage an dich starten und zwar, was denn, wer kann Corporate Influencer sein oder was macht für dich einen guten Botschafter, Botschafterin aus?
Also ich starte immer gerne mit der Bezeichnung. Corporate Influencing irritiert manchmal. Man verbindet es vielleicht mit Instagrammer, die irgendetwas verkaufen wollen. Es gibt tatsächlich im Bereich Corporate Influencing unterschiedliche Bezeichnungen. Von Markenbotschafterinnen, Brand Ambassadors, Corporate Evangelist, Botschafterinnen. Mein Lieblingswort ist Unternehmensbotschafterinnen tatsächlich. Warum? Weil es genau das eigentlich mitteilt, was es ist. Also man teilt auf sozialen Medien, meistens über LinkedIn, Inhalte, die passend sind, vor allem in der Arbeitswelt, muss aber nicht sein, auch Dinge, die einen selbst beschäftigen, aber authentisch. Und das ist vielleicht so ein bisschen auch der Unterschied zu einem Unternehmensaccount auf LinkedIn, wo es vor allem darum geht, das Unternehmen nach außen hin zu zeigen, was das Unternehmen macht. Und einer Person glaubt man aber tatsächlich meistens mehr. Es ist glaubwürdiger, wenn es eine Person schildert. Deswegen gibt es Vor- und Nachteile von Unternehmensaccounts und Personen selbst. Wenn sich aber jemand selbst dafür entscheidet und sich als Unternehmensbotschafter sozusagen meldet, dann kann er das auch gerne auf LinkedIn kennzeichnen, oben in der Job-Description sozusagen.
Dass er das quasi für das Unternehmen macht oder hinter dem Unternehmen steht.
Ist dann auch transparent und hat eine Wirkung natürlich.
Und warum würdest du sagen, setzen Unternehmen gezielt auf Corporate Influencer? Was ist da der Vorteil für das Unternehmen selbst?
Die Voraussetzung ist vor allem, dass die Person, die man als Unternehmensbotschafter auswählt oder als Unternehmensbotschafterin, viele machen ja auch Programme mit 20, 30, 50, 100 Leuten, dass die Personen etwas zu sagen haben. Das ist mal eine Voraussetzung. Die Voraussetzung ist auch, dass sie bereit sind, auf LinkedIn zu interagieren, weil auch die Interaktionen sehr viel bringen. Wenn man sich jetzt ein bisschen damit auseinandersetzt, warum ein Unternehmen darauf setzt, dann ist es so, eine Person prägt den ersten Eindruck von Unternehmen, kann hinter einer Marke mit Leidenschaft stehen, vor allem wenn es ein Thema gibt, was man selbst studiert hat, wo man sich stark damit auseinandergesetzt hat, einfach eine Expertise hat. Das heißt, diese Personen sind automatisch glaubwürdig. Zusätzlich erreichen sie eine Zielgruppe, die für das Unternehmen auch sehr relevant sind, weil durch das Thema natürlich engt das die Nische ein. Es spiegelt auch häufig das Feedback der Community wider, weil wenn jetzt jemand ein Posting macht und darunter dann Kommentare fallen, hat man so ein bisschen ein nahbares Feedback zu auch Produkten, die man im Unternehmen hat. Und es wirkt sich auf die Online-Reputation einfach gut aus.
Total. Ich finde, es ist auch ein bisschen so wie eine Bezugsperson irgendwie, an die man sich dann wendet mit Feedback, anstatt so ein großes anonymes Unternehmen, wo man kein Gesicht dazu hat irgendwie, oder?
Genau. Und was mir manchmal auch auffällt, ist, man denkt immer nach außen. Also wie wirken wir nach außen? Aber tatsächlich, wenn es viele Botschafterinnen gibt, die anfangen zu posten, dann macht das auch nach innen im Unternehmen eine Wirkung. Denn man sieht, was der andere macht. Man unterhält sich vielleicht bei einem Café darüber, ich habe dein Posting gesehen, ich wusste gar nicht, dass du das und das machst. Und es entsteht auch intern eine enorm gute Wirkung. Und ich sage auch, wenn ich diese Botschafterin-Programme mache, dass es zwei Seiten hat und dass es nach außen total gut wirkt, aber auch nach innen und dementsprechend auch für HR-Abteilungen total spannend ist.
Und warum würdest du sagen, ist ein Corporate-Influencer-Programm sinnvoll? Also das, was wir ja schon umgesetzt haben, wieso kann das so sinnvoll für ein Unternehmen sein?
Also es gibt unterschiedliche Gründe. Ich habe so eine Slide, die ganz viele Buzzwords hat, die ich vielleicht hier auch nennen würde. Die Ziele von einem Corporate Influencer Programm können sein, Bekanntheit steigern, Reichweite steigern, Interaktion steigern, das Image verbessern, Recruiting, also deswegen auch vorher das HR-Thema, Zusammengehörigkeit, weil man eben dann interagiert intern, eine Positionierung von einer Person, vielleicht hat sie gerade eine neue Rolle angenommen und dementsprechend möchte man das nach außen hin auch gut zeigen, auch was sie denkt, was sie tut, wo sie gerade dran arbeitet. Employer Branding, was auch wieder ein bisschen ins HR-Thema fällt, Expertise herausstellen. Also wenn das Unternehmen auch starke Expertise zeigen möchte, kann man das mit einem Corporate Influencer-Programm hervorragend machen. Transparenz leben, Leidenschaft zeigen und auch das Thema Transformation, was ein riesengroßes Thema jetzt in ganz vielen Unternehmen ist. Da kann man auch Botschaften einfach mal konkret aus der eigenen Perspektive senden.
Total. Und ich glaube, mein liebster Punkt da ist, dass man einfach diesen Austausch hat mit anderen Personen, dass man sich doch irgendwie nicht so alleine fühlt oder dass man, dass einfach so eine Zusammengehörigkeit entsteht, würde ich sagen. Genau. Hast du gute Beispiele für Corporate Influencer auf LinkedIn, denen du selber gerne folgst, die für dich vielleicht auch vorbildhaft sind? Weil du postest ja tatsächlich auch selber auf LinkedIn, ich zum Beispiel ja gar nicht. Ich teile oft Beiträge oder Likes, also ich bin schon da aktiv und schaue, was so los ist, aber posten tue ich nicht selber. Genau, gibt es auch für dich gute Beispiele, die für dich hervorstechen?
Also mir liegt es auch am Herzen zu sagen, dass ganz viele Gegner sind von LinkedIn und ich ein bisschen dem Problem nachgegangen bin. Die meisten folgen den falschen Menschen. Sie folgen nicht Inhalten, die einen selbst interessieren. Und ich würde jetzt, bevor ich überhaupt meine Lieblinge sozusagen aufzähle, jeden Einzelnen sozusagen auch vorwarne, für jeden ist ein anderer Inhalt spannend. Wenn man bemerkt, dass man im eigenen LinkedIn-Profil nicht spannende Inhalte hat, dann sollte man mal ausmisten. Leuten entfolgen und anderen Leuten folgen, denen, die vielleicht gerade Inhalte haben, die für einen selbst spannend sind. Das ist so mal Prämisse. Ich glaube, dann ändern ganz viele Meinungen über LinkedIn. Das ist dann so, okay, die erste Hürde, okay, da gibt es wirklich spannende Themen, weil es gibt tatsächlich Leute, die so die LinkedIn-Sprache verwenden. Okay. Ja, ich habe jetzt einen Mittagsschlaf gemacht und das schildern sie, als wäre es das die Revolution des Jahrzehnts und das hat null Mehrwert. Das heißt, für mich ist es persönlich am wichtigsten, dass die Personen, denen ich folge, die haben einen Mehrwert in den Postings. Das heißt, es ist wie ein kleines Geschenk, das man weitergibt. Mein Liebling ist Tina Müller.
Ja.
Sie ist CEO von Vileda, hat ein komplettes Rebranding zum Beispiel mit dem Produkt gemacht und hat das gezeigt, wie sie zum Beispiel seine jüngere Zielgruppe ansprechen möchte.
Okay, interessant. Vor allem über LinkedIn.
Über LinkedIn.
Und Vileda auch. Ja,
genau. Ein Unternehmen, das es sehr viele Jahre schon gibt. Und sie hatte diese Challenge und dementsprechend hat sie da eigentlich eine super Möglichkeit gezeigt, indem sie einfach behind the scenes zeigt, wie sie das angegangen ist und so weiter. Das ist für mich total spannend. Eine weitere Persönlichkeit, die ich total spannend finde, ist Lea-Sophie Kramer.
Mhm.
Die ist vor allem Gründerin, Unternehmerin, teilt ganz viel Know-how und Mehrwert zum Gründen, zum Unternehmen aufbauen, zum wie kann man Sales-Dinge auch gut managen. Also für mich zum Beispiel im Business Development total spannend. Deswegen sage ich auch immer, es ist sehr individuell. Ich habe jetzt so drei Frauen rausgepickt. Die dritte ist Yael Meyer. Die ist eine Gen Z, deswegen auch vielleicht passend in unserem Gespräch. Ja, und die macht das hervorragend und hat auch gemerkt, dass es nicht so viele Gen Zs gibt auf LinkedIn und hat das zu ihrem Vorteil genutzt, weil sie gesagt hat, okay, ich bin jetzt eine der wenigen, die jetzt wirklich eine Top-Voice auf LinkedIn ist. Also total spannend.
Versucht sie dann auch quasi andere Gen Zs zu überzeugen, quasi LinkedIn ist cooler, als sie denkt, oder ist sie dann?
Ich glaube, sie zeigt die Möglichkeiten tatsächlich auf, die LinkedIn bringt, vor allem im Business-Kontext. Und wenn man sich eben als Unternehmerin, als Gründerin da positionieren möchte, ist es definitiv eine Plattform, die Mehrwert bringt. Aber nur, wenn man sich auch gut positioniert, wenn man sich mit den eigenen Zielen, mit der Marke und so weiter von sich selbst auseinandergesetzt hat, dann macht das natürlich eine Wirkung. Aber jetzt habe ich drei starke Frauen gezeigt, einfach auch so ein bisschen mit dem Spirit von Frauen sind sehr wichtig, vor allem in der Businesswelt.
Na, finde ich sehr gut. Muss ich mir auf jeden Fall mal anschauen. Hast du mich jetzt neugierig gemacht?
Ja.
Aber ich würde dich auch gerne fragen, was dich häufig bei so LinkedIn-Postings vielleicht stört oder was du da so doch negativ empfindest, weil eben wie du gesagt hast, der Mehrwert muss da sein und ein Geschenk ist wie so eine Art Geschenk. Gibt es da Dinge, die dich dann stören, wo du denkst, das braucht es auf LinkedIn nicht oder das macht LinkedIn dann für viele vielleicht unattraktiv irgendwie?
Mich stört das tatsächlich, dass niemand drüber nachdenkt und ich sage niemand, weil es wirklich ganz wenige Postings gibt, die so richtig mit Mehrwert sind. Viele gehen auf ein Event, machen ein Foto von sich und sagen, ich war dort.
Voll, empfinde ich auch. Tatsächlich so. So ist mein Bild oft von LinkedIn.
Ja, und ich finde das traurig, weil man hätte auch schreiben können, was habe ich aus diesem Event gelernt und dann habe ich einen Mehrwert daraus. Oder man hat Fasching, feiert Fasching und man teilt nur, wie man in einen Faschingskrapfen reinbeißt.
Machen wir alle an Fasching.
Vielleicht wäre spannend zu wissen, warum macht man das für eine Community? Warum macht man das mit Mitarbeiterinnen? Was stärkt da das Team? Warum sind wichtige Events und Team-Events so relevant? Das bringt dann vielleicht einer HR-Abteilung etwas, jemanden, der eine Führungskraft ist, etwas. Also immer dieses Geschenk im Vordergrund sehe ich nicht bei allen. Und ich sehe eine Übersättigung. Also tatsächlich so ein Gedanke von, ich muss alles rausschmeißen, was ich in meinem Kopf habe. Und das ist schade, weil eigentlich muss man schon ein bisschen drüber nachdenken. Habe ich etwas zu sagen? Ich zitiere da immer gerne den Hasen aus Walt Disney von Bambi, der immer sagt, wenn ich nichts zu sagen habe, dann bin ich lieber still. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt gut übersetzt habe, weil ich es immer auf Italienisch geschaut habe.
Ja.
Aber so circa ist the message. Und ich glaube, dass das auf LinkedIn auch sein sollte. Also einfach nur, weil ich jetzt einen Redaktionsplan habe und das jetzt verfolgen muss, wäre jetzt nicht ideal. Man soll sich somit sich auseinandersetzen, ein bisschen drüber nachdenken, habe ich einen Mehrwert? Sonst ist diese Übersättigung da und das sind alles Inhalte, die eigentlich nicht da sein sollten und wir sind eh schon konfrontiert mit so vielen Inhalten.
Total, und ich müsste da auch total zustimmen, was du mit dem Redaktionsplan gesagt hast. Ich habe einen viel lockereren Approach, würde ich mal sagen, auf sowas. Ich finde, vor allem auf LinkedIn braucht es das nicht, dass ich nach einem Redaktionsplan alles abarbeite und irgendwie sage, ach, dreimal die Woche poste ich jetzt was und dann hat das eben keinen Mehrwert und ich habe nicht wirklich was zu sagen, sondern habe einfach gepostet, hier war ich und dort war ich und hier habe ich Krapfen gegessen und hier nicht. Ich finde, man könnte das auch echt mehr nach Gefühl machen, dass man irgendwie sagt, da habe ich mir was mitgenommen oder dieser Spaziergang hat mir irgendwie was mich zum Nachdenken gebracht und das möchte ich euch jetzt allen mitteilen. Oder dieses Event hat nochmal irgendwie was ins Rollen gebracht. Ich finde es einfach ein bisschen intuitiver und ein bisschen mehr bedachter einfach an die Sache rangehen und nicht so einen strikten Plan abarbeiten, ist eigentlich ein ganz guter Tipp für so LinkedIn, damit das eben nicht dieser Trott bleibt und dass alle das Gleiche machen und das dann einfach keinen Mehrwert für irgendwen hat.
Ich gebe dir auch recht, du hast ja auch unser Unternehmensaccount sozusagen als Manager zum Managen. Wie gehst du damit um, wenn du jetzt so ein bisschen überlegst, wie strukturiere ich das in ein Posting? Weil ein Posting ist, ich lese ganz häufig so lange Würstchen, die einfach so, Das ist so ein Text, den man einfach das Auge liest, da einfach nicht mit. Wie machst du das? Hast du vielleicht Tipps für unsere Hörerinnen und Hörer?
Ich finde, es ist sehr schwierig, weil mir ist schon klar, dass viel Inhalt, also dass oft dann das Ding ist, dass viele Inhalt vermitteln wollen und meinen, viel muss man dann auch schreiben. Aber ich finde, es ist halt genau nicht der Fall. Man kann sich sehr wohl kurz fassen und einfach neugierig machen. Also wenn ich jetzt den Podcast hier anteaser und ein Posting draus mache, dann verrate ich natürlich nicht schon in der Caption die Hälfte vom Inhalt, sondern stell Fragen, versuche irgendeine Hook einzubauen, versuche mein Posting einfach gut zu strukturieren, damit es auf einen Blick erkennbar ist im Feed. Also ich benutze auch sehr gerne viele Emojis auf LinkedIn tatsächlich. Ich finde, das strukturiert den Text nochmal sehr gut und bricht ihn auseinander und man sieht auf einen Blick, ah, da ist der Link, da ist die Einleitung, hier sind Bullet Points und ich weiß, was für mich wichtig ist. Und ich finde eben einfach diese Strukturierung, also Hook am Anfang, Call to Action am Ende, das braucht es auf jeden Fall, um die Follower neugierig zu machen, um irgendwie auch eine Interaktion, ein Engagement anzuregen. Das finde ich sehr wichtig.
Ich glaube, nicht jedem ist der Begriff Hook gleich verständlich. Sorry. Was heißt denn das eigentlich?
Die Hook ist quasi der Anfang von einem Video oder von einer Caption, wo man eine Frage stellt oder irgendwie neugierig macht. Zum Beispiel 5 Dinge, die du noch nicht über Corporate Influencing wusstest. Ist eine Hook, weil dann frage ich mich als Follower, was weiß ich denn nicht? Erzähl's mir, ich will mehr wissen und lese weiter. Das wäre zum Beispiel eine Hook quasi, die mich am Anfang meine Aufmerksamkeit catcht.
Ja, es ist wichtig, weil man hat Begriffe, wir sind schon total in der Welt drin, aber ich glaube, alle, die uns ein bisschen dazuhören, wissen vielleicht nicht sofort, was das bedeutet.
Genau. Aber dann würde ich dich abschließend gerne noch fragen, ob du so eine Art Werkzeugkoffer jetzt noch für uns hier so zusammenstellen könntest, ob du Tipps hast für Menschen, die ab heute mit LinkedIn starten möchten, mit Postings. Was sind so die wichtigsten Steps, die wichtigsten Tools, die sie brauchen, um durchzustarten?
Vor allem, wenn ich in einem Unternehmen bin und mit dem Unternehmen spreche, okay, sie wollen jetzt vielleicht 20 Botschafterinnen ausbilden, dann habe ich als allerersten Tipp, definiert eure Ziele. Also Ziele sind relevant, aber auch absolut. Die Zielgruppe, wen möchte man erreichen? Und was möchte die Marke nach außen hin auch sagen? Das ist so vielleicht the first step zu überlegen und auch intern zu überlegen und dann erst im Workshop oder in Gesprächen auszuarbeiten. Das ist so eins. Dann würde ich einen Style Guide machen, weil wenn man 20, 100 Botschafterinnen hat, die brauchen einfach Richtlinien. Was darf ich nicht, was möchte man nicht? Natürlich ist jeder frei und darf posten, was er möchte, weil ein Profil gehört einem selbst. Aber trotzdem will man nicht so ganz lost sein und nicht ganz verstehen, wo bin ich, sondern vielleicht vom Unternehmen so ein paar Hände bekommen, die einem helfen im Posting.
Damit es auch erkennbar ist, einfach, dass man ja quasi
exakt
zu Unternehmen steht.
Exakt. Und wenn ich dann die Botschafterinnenprogramm mache, und das hast du, glaube ich, sehr ähnlich gemacht, auch in deinem Projekt, ist, ich empfehle einen Kick-Off-Event, damit die Botschafterinnen, die dann starten, das Gefühl haben, so, jetzt geht's los.
Jetzt.
Und jetzt besprechen wir alle wichtigen Dinge. Und die erste Sache, die total relevant ist, ist das eigene Profil. Passt das Foto? Passt die Description darunter? Sind die Job-Descriptions noch aktuell?
Bei ganz
vielen sind
wichtig.
Sie veraltet, nicht mehr, vielleicht steht nicht mal der aktuelle Arbeitgeber drin, was ja dann für ein Botschafterprogramm auch wirklich sinnlos ist in dem Fall. Und dann finde ich die nächsten Steps sehr wichtig, dass Schulungen stattfinden, regelmäßige, dass man das nicht alles in einem Block macht und dann die Leute alleine lässt, sondern dass man sie immer ein bisschen begleitet. Ich habe dann auch die Tendenz, wenn dann die LinkedIn-Postings starten, ab und zu auch private Nachrichten kurz so mit Feedback zu schicken. Du, ich hätte das so gemacht als Learning. Das nächste Mal kannst du noch das einbauen. Vergiss deinen Link nicht, falls du irgendetwas anteaserst. Manchmal auch vielleicht in den Kommentaren, damit vielleicht der Algorithmus ein bisschen noch mehr funktioniert. Also da gibt es ja so viele Theorien dazu. Und vielleicht als 5. Schritt in dem Fall wäre ein Optimierungsprozess ganz, ganz wichtig. Also meistens hat man dann diese 20 Botschafterinnen, 100 Botschafterinnen, dann denkt man, das läuft. Und dann kümmert man sich nicht darum, noch einen Schritt zurückzugehen und zu schauen, passt das? Hat das gepasst? Hat es uns was gebracht? Wie war die Reichweite? Was waren so die erfolgreichsten Postings? Vielleicht kann man daraus eine Kampagne machen. Vielleicht kann man die Inhalte auch eben für sich nutzen, weil man gemerkt hat einfach, dass eine super Resonanz darauf kommt. Das sind so alles Tipps, die ich meiner Meinung nach in so einen Werkzeugkoffer geben würde.
Finde ich voll gut. Und auch was du mit dem Feedback gesagt hast, dass du da noch gerne mal schreibst oder so. Ich habe das auch sehr positiv empfunden, eben in der Vergangenheit, dass die Influencer oder Influencerinnen das auch total positiv aufgefasst haben, dass sie sich darüber gefreut haben, weil viele eben nicht so die Berührungspunkte irgendwie mit LinkedIn davor hatten und so unsicher waren und was antworte ich jetzt auf Kommentare und muss das total formell sein oder wie muss das sein, dass man die dann auch abholt und einfach so ein bisschen stetig begleitet auf dieser Reise auf LinkedIn quasi, ist, finde ich, total gut und hilft ihnen auch, dass sie dann einfach ein bisschen locker lassen und authentischer sind und einfach mal machen.
Und auch die Motivation geben, weil man am Anfang ist man euphorisch, weil neu und alles, aber dann kommt so eine Art Routine rein. Und wenn man dann jemanden begleitet, dann kriegt man ein bisschen Input, dann ist man motiviert, man bleibt dran. Und auch beim Netzwerk dranbleiben ist auch nicht zu unterschätzen. Also auch dieses Interagieren, weil du gesagt hast, muss man antworten oder muss man nicht antworten. Ich finde das so wichtig.
Extrem wichtig, ja.
Und fast auf gleicher Ebene mit den Postings, weil das Posting ist eine Sache, aber die Reaktionen und das Netzwerk und mit den Leuten sich dann vernetzen, auch selbst kommentieren auf andere Postings ist sehr relevant. Und man darf nicht vergessen, viele sagen, niemand antwortet oder niemand liked meinen Beitrag oder niemand gibt meinen Kommentar drauf. Ich glaube, das passiert tatsächlich, wenn man aktiv wird und dann gibt es so ein Karma-Ding von, ich habe dir einen Kommentar hinterlassen, dann kriegst du jetzt auch mal eins von mir. Ich finde dich spannend. Du hast mich auch letztens spannend gefunden. Also so
und hast so eine Atmosphäre, in der man sich wohlfühlt zu kommentieren.
Ja, und man hat dann so eine eigene Bubble tatsächlich. Und auch wenn ich mir die Links so ein bisschen oder die Kommentare anschaue, dann sind es häufig die gleichen Personen, die dann auf so ein Netzwerk sind von diversen Leuten.
Wie eine Freundesgruppe eigentlich.
Ja, und die Freunde sind ja auch die Ersten, die einen LinkedIn-Beitrag liken. Aber es sollte auch sich dann weiterentwickeln und nicht nur die Freunde sein, sondern vielleicht auch ein Expertisekreis, der genau zu diesem Thema passt. Und daran muss man arbeiten. Und das ist natürlich ein Weg.
Voll. Und ich finde auch aus analytischer Sicht, wenn ich das jetzt mal so sagen darf, es regt ja auch das Engagement dann wieder an. Der Beitrag wird öfter angezeigt, erreicht mehr Menschen. Also allein auch aus dieser Perspektive ist es total sinnvoll, zu kommentieren und aktiv zu bleiben und auch andere Beiträge zu kommentieren und zu liken. Genau. Aber da würde ich sagen, was für eine Folge. Claudia, kommen wir zum Schluss.
Ja.
Ich fand es sehr angenehm, den Austausch mit dir. Ich fand es gut, dass wir da so ein bisschen unsere Perspektiven teilen konnten und uns austauschen konnten. Ich finde, du hast auch total guten Input gegeben, mal so einen Werkzeugkoffer auch und als kleine Anleitung quasi für alle, die mal vielleicht starten wollen. Also total gut war das.
Kann ich nur zurückgeben. Ich glaube, wir haben uns super ergänzt.
Extrem. dann würde ich sagen, was sind eure Herausforderungen mit LinkedIn? Könnt uns auch gerne euer Input, euer Feedback geben. Meldet euch gerne bei office@contentagenturaustria.at. Wir freuen uns über eure Nachricht und euer Feedback. Und ja, dann würde ich sagen, danke dir für den tollen Austausch. Ich fand, die Folge ist uns sehr gelungen.
Ich finde auch, es war ein super Generationsaustausch auch. Und ich hoffe auf eine zukünftige Zusammenarbeit so in einem Projekt wir zwei.
Ja, das wird mir sehr viel Spaß machen, auf jeden Fall. Danke dir.
Danke dir.
Content Audit, der Deep Dive mit der Content Agentur Austria. Lust euch mit uns zu vernetzen? Dann schaut bei uns auf LinkedIn und Instagram vorbei.